So, jetzt habe ich in den letzten Wochen so oft die Fußfehlstellung erwähnt, dass es langsam mal an der Zeit ist, über die Fußfehlstellung selbst zu sprechen. Ich werde aber mit Absicht nicht über jede einzelne Fußfehlstellung ausführlich sprechen und sie zerpflücken. Ich werde sie später nur kurz anschneiden. Denn die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Erscheinungsbilder sind für die von mir favorisierte Therapie, die an der Ursache arbeitet, gar nicht so entscheidend. Und die Ursache ist wesentlich globaler als die lokale, sichtbare Fehlstellung. Das ist übrigens auch mein Hauptkritikpunkt an vielen Therapiemethoden, die es in der Fußfehlstellungswelt gibt. Die Aufmerksamkeit liegt zu stark auf dem lokalen, sichtbaren Problem. Manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor wie in so einem spannenden Actionfilm, wenn der Chef einer Sondereinheit bei einer Sitzung energisch auf den Tisch haut und sagt: Wir wollen nicht die kleinen Drogendealer auf der Straße, nein, wir wollen die dicken Fische im Hintergrund. Unser dicker Fisch ist die Ursache im Hintergrund, die nicht sichtbar ist. Die Vergangenheit und Entstehungsgeschichte der Fußfehlstellung. Aber alles schön nacheinander. Ich will mich ja bei so einem wichtigen Thema nicht verzetteln und diese Gefahr besteht tatsächlich. Also erstmal eine Definition. Was darf sich überhaupt Fußfehlstellung nennen? Als Fußfehlstellung werden jegliche Formabweichungen der Norm im Fuß bezeichnet. Betroffen kann der Rück-, Mittel- und Vorfuß sein, sowie die Zehenstellung. Ja, jegliche Abweichung der Norm. Und jede Abweichung hat natürlich einen schönen eigenen Namen. Ganz nach dem Motto, dem Kind erstmal einen Namen geben. Wir im medizinisch-therapeutischen Bereich lieben es einfach, viele Namen zu verteilen. Jedes kleinste Detail bekommt einen eigenen Namen. Diese ganzen schönen unterschiedlichen Namen helfen uns, eine Einordnung zu treffen. Und es gibt uns das Gefühl, irgendwas schon mal getan zu haben. Und sei es nur das Einordnen und laut einen Namen aussprechen. Puh, endlich wieder etwas Kontrolle in diesem Chaos von Individualitäten, Abweichungen und Eventualitäten in der Welt der Krankheit. Die Patienten haben eine genaue Bezeichnung ihrer Fußfehlstellung bekommen und können sich, wer will, schön krank googeln und der ein oder andere Therapeut, Arzt oder Einlagenhersteller kann so tun, als ob er genau für diese Diagnose eine spezielle Therapiemethode parat hat. Was natürlich Quatsch ist, denn bis dahin wurde noch keine Ursache benannt, sondern nur eine sichtbare Formveränderung des Fußes. Und die heißt meistens ganz unspektakulär auch noch genau so, wie sie aussieht. Wie zum Beispiel der Senkfuß, Knickfuß oder Plattfuß. Die gibt es einzeln und in Kombination. Von diesen Fehlstellungen werden die meisten von euch schon gehört haben. Das Längsgewölbe senkt sich bei einem Senkfuß ab. Bei einem Knickfuß knickt das Sprungbein nach innen und die Ferse schiebt sich nach außen. Und beim Plattfuß ist das Längsgewölbe aufgehoben. Der Mittelfußbereich liegt platt auf dem Boden. Ihr merkt schon, der Name beschreibt das Offensichtliche. Dann haben wir den Hohlfuß, wenn sich also der Mittelfußbereich unter zu viel Spannung nach oben anhebt. Der Spreizfuß, bei dem spreizt sich der Vorfuß auf und es kommt zu einem Absinken der mittleren Röhrenknochen durch Abflachung des Quergewölbes. Von dieser Fußfehlstellung sind anscheinend so viele Menschen betroffen, dass es mittlerweile eine Gruppierung im Fußgesundheitsbereich gibt, die behauptet, es gäbe gar kein Quergewölbe im Vorfuß. Wenn so wenig Leute diese Funktion des Quergewölbes ansteuern können, dann gibt es das vielleicht gar nicht. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. So ein bisschen nach dem Motto, wenn so viele Leute in diesem Land gerne Alkohol trinken, dann muss es ja ein Grundbedürfnis der Menschheit sein. Die Anatomie und die Biomechanik lassen meiner Meinung nach diesbezüglich aber gar nicht so viel Spielraum. Also die knöcherne Anordnung im Vorfuß, der muskuläre Verlauf und die Funktion geben uns ja etwas vor. Und wenn man sich näher mit der funktionellen Anatomie beschäftigt, dann fällt es einem tatsächlich schwer zu behaupten, es gäbe kein Quergewölbe im Vorfuß. Aber gut. Und dann haben wir noch die ganzen Fehlstellungen in den Zehen. Den Hallux valgus. Der große Zeh neigt sich den anderen Zehen zu. Gibt es auch noch mit einer Rotationskomponente und unterschiedlichen Schweregraden. Der kann also richtig Gas geben. Und er zeigt sich ja auch tatsächlich sehr häufig. Oder der Hallux varus. Der biegt sich dann nach außen weg, also weg von den anderen Zehen. Kommt aber wesentlich seltener vor. Bei den vier kleinen Zehen kann es dann zu Hammer- und Krallenzehen kommen und der kleine Zeh kann zum Schneiderballen abdriften. Das ist ein ähnliches Prinzip, ganz vereinfacht gesagt, wie beim Hallux Valgus. Aber halt beim kleinen Zeh. So, das sind jetzt erstmal so die gängigsten von den erworbenen Fußfehlstellungen. Der Fuß kann uns also an Fehlstellungen so einiges bieten und trotzdem bedeuten diese Diagnosen erstmal gar nichts. Ja, ihr habt richtig gehört, sie bedeuten erstmal gar nichts. Zum einen, weil es an sich keine Diagnose ist, sondern eher ein Symptom. Denn die Fußfehlstellung ist das Anzeichen, also Symptom einer Krankheit. Und bitte nehmt das Wort Krankheit in diesem Zusammenhang jetzt nicht so dramatisch wahr wie in einem anderen Kontext. Als Krankheit werden auch Normabweichungen bezeichnet, wie zum Beispiel die Normabweichung eines Muskeltonus. Also wenn der Muskel zu viel oder zu wenig Spannung hat. Und die Diagnose ist die Bestimmung einer Krankheit. Und bei dem Thema Fußfehlstellung wäre das dann unter anderem eine hypotone Muskulatur. Also eine schwache Muskulatur im Fuß und Unterschenkel, die sich in dem Symptom der Knochenabweichung und Abflachung der Gewölbe in der Fußfehlstellung zeigt. Oder auch eine sensorische Reizarmut, wenn es der Fußsohle an Input fehlt. Man könnte das von mir jetzt spitzfindig finden. Es ist aus meiner Sicht aber genau der Trugschluss und das Problem bei der Behandlung von Fußfehlstellungen. Es werden die Symptome behandelt, nicht die Krankheit. Das macht natürlich im Genesungsprozess einen Riesenunterschied. Stellt euch vor, jemand ist herzkrank. Der Herzmuskel ist nicht stark genug, um ausreichend Blut mit einem gewissen Druck durch den Körper zu pumpen. Derjenige wird leistungsschwächer, müder und bekommt schlechter Luft. Jetzt stellt euch vor, der medizinisch-therapeutische Bereich würde für Jahrzehnte nur die Leistungsminderung, die Müdigkeit und die Atemnot behandeln. Und keiner würde sich das Herz anschauen oder es behandeln. Und es ist jetzt auch erstmal egal, wie es behandelt wird, sondern ob es behandelt wird. Genau da stehen wir in der Fußgesundheitswelt. Breit gefächert werden die Symptome behandelt, wie bei einem Herzkranken die Leistungsfähigkeit, die Müdigkeit und das schlechte Luftbekommen. Also wir behandeln den Hallux Valgus, den Knickfuß und den Senkfuß und so weiter. Aber wir behandeln nicht das Herz, was in unserem Bereich unsere Muskulatur ist. Das Herz verursacht die Leistungsschwäche, Müdigkeit und Atemnot. Und die zu schwache Muskulatur verursacht das schwache Spannungsverhältnis in Sehnen, Bändern, Faszien, die dann wiederum die Knochen nicht an Ort und Stelle halten können, wenn das Körpergewicht darauf landet. Also das ist das eine. Und zum anderen bedeuten einzelne Begrifflichkeiten der Fußfehlstellung erstmal gar nichts, denn sie muss nicht verantwortlich für Schmerzen sein. Weder im Fuß noch im Knie, Hüfte oder Rücken. Sie muss auch nicht unbedingt der Ursprung oder die Ursache einer Arthrose sein oder das Erklärungsmodell für Eventualitäten, die in der Zukunft passieren könnten. Sie werden nicht automatisch schlechter, bis dann Tag X der große Schmerz kommt und nur noch eine OP hilft. Das sind Ammenmärchen. Und der verzweifelte Versuch, eine Erklärung für Symptome zu finden, für die wir leider noch keine Erklärung haben oder für die es sehr komplexe und auch teilweise unbequeme Erklärungen gibt, die aber oft nichts mit der Fußfehlstellung zu tun haben. Und oft ist sie eine reine Zufallsdiagnose und abhängig vom Arzt. Ja, tatsächlich ist die eine oder andere Fußfehlstellung subjektives Ermessen des Arztes. Das heißt, der eine Arzt definiert ein leichtes Absinken des Längsgewölbes als Senkfuß, während ein anderer es ganz anders sieht. Das liegt nicht an einer Inkompetenz, sondern daran, dass die Definition eine statische Formabweichung als Ausgangspunkt nimmt. Sprich, alles, was nicht normal aussieht, ist krank. Ja, ich weiß, was das angeht, da dreht die Medizin- und Therapiewelt echt hohl. Aber nicht nur, dass wir einer perfekten Formvorstellung hinterherhechten und Abweichungen als krank bezeichnen, wir nutzen auch eine Diagnose, die nur eine statische Form beschreibt, als Erklärungsmodell für funktionelle Beschwerden. Was generell ja nicht unbedingt falsch ist, denn wenn die Statik im Stand Auffälligkeiten aufweist, dann wird sie höchstwahrscheinlich auch in der Funktion eingeschränkt sein. Um das aber wirklich beurteilen zu können, muss man halt einfach mal in die Funktion gehen. Und das passiert für die Diagnostik beim Arzt in den wenigsten Fällen. Ja, tatsächlich. Die Fußfehlstellung wird im ruhigen Stand oder Stand auf einer Druckmessplatte diagnostiziert. Und danach überträgt man die statischen Erkenntnisse einfach in die Funktion, ohne überhaupt eine Funktion getestet zu haben. Keine Beugung oder Streckung im Sprunggelenk, keine Supination oder Pronation, keine Beugung und Streckung der Zehen, weder im Grundgelenk noch in den restlichen Zehengelenken, kein Abspreizen des großen oder kleinen Zehs. Geschweige denn, dass Sie sich diese einzelnen Funktionen im Gang anschauen, bei dem wir einen Großteil dieser Funktionen ja benötigen. Die Fußfehlstellung wird im Stand erkannt und muss ab jetzt für jegliche Erklärungsmodelle herhalten. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Ein völlig gesunder junger Mensch, sagen wir mal Mitte, Ende 20, geht zum Arzt, weil er oder sie Knieschmerzen hat. Derjenige hat natürlich den Anspruch an den Arzt, dass er ihm oder ihr mitteilt, warum die Knieschmerzen da sind und was man tun muss, damit sie weggehen. Der Arzt spielt seinen Diagnosenkatalog durch, Ultraschall, Röntgen und andere Testungen. Und die ergeben erstmal nichts. Und eine MRT-Aufnahme wäre vielleicht dann doch etwas too much. Für den einen so, für den anderen so. Also was kann noch schnell kurz gemacht werden? Ah ja, die Statik kann man sich angucken. Richtig, die Statik, nicht die Funktion. Und dafür muss der Patient noch nicht mal viel tun. Meistens noch nicht mal die Hose ausziehen oder hochkrempeln oder die Socken ausziehen. Das meine ich ernst, das höre ich immer und immer wieder. Und siehe da, der Patient hat einen Senkspreizfuß. Dieser Senkspreizfuß, den er oder sie vielleicht schon seit über 10 Jahren hat, wird jetzt als Erklärungsmodell für die Knieschmerzen genommen. Dabei ist es jetzt erstmal keine Zauberdiagnose. Denn wie ich schon mal erwähnt habe, findet man in der Literatur Hochrechnungen, dass in diesem Land 40-48% der Bevölkerung an Fußfehlstellungen leiden. In Anführungszeichen leiden, denn letztendlich kann man eine Fußfehlstellung haben, ohne jemals daran zu leiden. Der Arzt hat also fast einen 50-50-Joker bei der Diagnostik. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Aber höchstwahrscheinlich wird das eine das andere unmittelbar bedingen. Das schnelle subjektive Diagnostizieren wird die Zahl der Fußfehlstellungen in der Statistik nach oben schnellen lassen. Aber zurück zu unserem kerngesunden jungen Patienten. Der Arzt hat also seinen Job gemacht und hat einen Grund für die Schmerzen gefunden. Und er hat auch gleich noch eine schnelle und unaufwendige Therapie parat. Einlagen. Sorry, aber ich komme um das Thema Einlagen einfach nicht drum rum. Der Arzt muss nur noch ein Rezept ausstellen und der Patient etwas in seinen Schuh legen. Das dazugehörige Erklärungsmodell ist dann, dass die Pilotte das Quergewölbe aufrichtet und über die Erhöhung in der Innenkante das Längsgewölbe aufgerichtet wird. Kommt dem Patienten erstmal total logisch vor, wie ein Balken, der durchhängt und unter den man dann einfach irgendeine Säule stellt. Ganz simpel, super, versteht jedes Kind. Ach, herrlich, arbeiten wir nicht in einem schönen Fachbereich? Problem erkannt, Problem gebannt. Wir können jetzt mit unserer eigenen Hand schön weit ausholen und uns mal so richtig kräftig auf die eigene Schulter klopfen. Fühlt sich das gut an. Alle sind mega happy mit diesem System. Es ist einfach, es ist nachvollziehbar und es ist schnell. Und erfolglos. Das musste jetzt leider mal so brutal gesagt werden. Denn im geriatrischen Bereich gehen die Hochrechnungen der Fußbeschwerden ab 50% los. Und da spricht man dann wirklich von Beschwerden, nicht nur von Fehlstellungen. Das heißt also definitiv, jeder Zweite oder mehr haben ab einem gewissen Lebensalter Beschwerden in ihren Füßen. Fairer halber muss man sagen, dass im Alter natürlich noch 1000 andere Beschwerdebilder und Krankheiten auf den Fuß einwirken können. Aber trotz alledem wäre die frühe, teilweise sogar präventive Erkennung und Behandlung von Fußfehlstellungen durch Einlagen und Schienen oder Operationen erfolgreich, dann müsste die Zahl der Betroffenen im Alter ja mindestens gleich bleiben. Im besten Falle sogar sinken. Tut sie aber nicht. Fußfehlstellungen werden somit seit Jahrzehnten erfolglos therapiert. Denn mit Einlagen, Schienen und OPs behandeln wir das Symptom, die Knochenstellung. Ich kenne keine Einlage, Schiene oder OP-Methode, die dazu führt, dass sich ein Muskel kräftigt. Obwohl ich muss zugeben, dass es bei den Einlagen schon das ein oder andere Modell gibt, was angeblich die Muskulatur kräftigen soll. Es fehlen bis jetzt nur neutrale Studien, die das belegen. Aber gut. Kommen wir mal wieder zu unserem Beispiel zurück. Der junge Mensch mit den Knieschmerzen und dem Senkspreizfuß, der klassisch mit Einlagen versorgt wird. In den meisten Fällen gehen dann die Knieschmerzen auch noch tatsächlich weg. Oh ja. Jedoch wären die höchstwahrscheinlich auch einfach so weggegangen, trotz Senkspreizfuß und ohne Einlagen. Ein Phänomen, das nicht gerade selten in unserem Bereich vorkommt. Immer wieder verschwinden Symptome und Krankheitsbilder, ohne dass wir es uns erklären können. Naja, es gibt schon ein paar Ideen, warum das so passieren kann. Und das eine Phänomen jagt das andere. Die Beschwerden verschwinden. Es wird ein Zusammenhang zwischen der Maßnahme und dem Verschwinden gebildet und wir waren sogar noch dabei und können mit ruhigem Gewissen schlafen gehen oder es uns ganz arrogant auf die Fahnen schreiben. Ja, das können tückische Gedankengänge sein, denn es besteht tatsächlich eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Beschwerden ohne Maßnahmen genauso schnell weggegangen wären. Wir kennen das von der klassischen Erkältung, ob wir nun literweise Ingwertee trinken oder nicht. Die Erkältung hat einen Krankheitsverlauf von so und so vielen Tagen, mit oder ohne Ingwertee. Trotzdem haben wir das Gefühl, der Ingwertee wirkt Wunder. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir uns um uns selber sorgen und uns pflegen oder ein anderer Mensch das für uns tut, was eigentlich noch geiler ist. Und das sind positive Gefühle und positive Gefühle haben wiederum wirklich Einfluss auf unseren Genesungszustand. Und das ist bei dem Selbstheilungsprozess in unserem Bewegungsapparat nichts anderes, gerade wenn wir einen jungen, gesunden Menschen vor uns haben. Unser Körper kann tatsächlich selbstständig Beschwerden auflösen. Und wie wir wissen, ist Zeit relativ. Nur weil etwas in einer gewissen Reihenfolge geschieht, muss es nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. Dieses lineare Denken, Diagnose, Einlagen, Schmerzfreiheit, ist natürlich sehr einladend, aber kann uns auch in die Irre führen. Und bei dem Thema Fußfehlstellung ist das an der Tagesordnung. Es kann in unserem Beispiel ja auch einfach sein, dass der Mitte 20-jährige Patient beim Maifeuer ein zu viel getrunken hat und auf dem Weg zum Klo im Dunkeln gestürzt ist und sich dabei das Knie verdreht hat und sich einfach nicht mehr daran erinnert. Ihr lacht, aber manchmal sind es genau solche Umstände, wo aus einem gesunden Menschen ein Kranker gemacht wird, ohne bösen Willen. Es ist halt auch einfach eine doofe Schlüssel-Schloss-Situation. Der Patient ist ratlos, was mit seinem Knie nicht stimmt und befürchtet, dass er sein nächstes Hockeyturnier nicht mehr richtig durchhält und der Arzt oder Therapeut will ihm helfen, damit er oder sie sein Hobby nachgehen kann. An dieser Situation ist auch überhaupt nichts auszusetzen, aber warum müssen so oft die Fußfehlstellungen dafür herhalten? Hätten sie eine Seele, dann könnten sie einem fast leid tun. Immer seid ihr dran schuld. Nee, jetzt mal wieder im Ernst. Man könnte dieses Beispiel ja jetzt auch einfach hinnehmen und so argumentieren, dass dem Patienten ja nichts Schlimmes dadurch passiert ist. Er oder sie haben ja nur Einlagen bekommen. Und ob sie die jetzt tragen werden oder nicht, oder ob sie Einfluss auf die Fußfehlstellung haben oder nicht, peng. Ja, kann man jetzt so gelassen oder auch eher gleichgültig sehen, tue ich tatsächlich nicht. Denn abgesehen davon, dass der ganze Zirkus Geld kostet, wird genau zu diesem Zeitpunkt ein Ammenmärchen gefüttert und ein Angstdenken im Patienten geschürt. Derjenige hat eine Fußfehlstellung und die hat Knieschmerzen verursacht. Was kommt als nächstes? Dü-dü-dü-düm. Schmerzen in der Hüfte oder im Rücken, ein schiefes Becken, Bandscheibenvorfall oder eine schiefe Aufhängung des Kiefers. Sein Fundament ist ja schief, darauf kann sich ja gar nichts gerade nach oben aufbauen. Ist doch voll logisch. Diese Metapher mit dem Fundament und dem Haus, das sich darauf aufbaut, ist übrigens nicht auf unseren Körper übertragbar. Und ich bekomme jedes Mal Puls, wenn ich es irgendwo höre. Starres Gebäude, lebender Organismus, nicht vergleichbar. Die eigentliche Katastrophe ist aber, dass der Patient jetzt auf seine Einlagen vertraut und nicht auf seinen Körper. Denn er hat ja eine Fehlstellung, die nur durch externe Hilfsmittel wie der Einlage behoben werden können. Und dieses Denken wird ja auch noch in der Welt da draußen bestätigt. Einlagen werden nicht nur mit dem Hinweis auf Fußfehlstellungen verkauft, sondern dass sie bei Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen helfen. Und der Werbung für solche Einlagen und Hilfsmittel sind da wenig Grenzen gesetzt und sie ist sehr kreativ. Klinisch bestätigt, klinisch getestet, von Orthopäden empfohlen, das sind alles keine geschützten Begriffe. Sie machen viel Wirkung ohne jegliche Bedeutung. Das heißt, die Patienten mit einer diagnostizierten Fußfehlstellung werden in ihrem Alltag immer wieder von Neuem aufgefordert, etwas zu erwerben oder auch nur daran erinnert, dass sie eine Fußfehlstellung haben und diese dem Körper schadet. Fußfehlstellung hier, Fußfehlstellung da, überall nur Fußfehlstellung. Dieses gedankliche Phänomen kennen wir aus unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel eine Frau, die ganz frisch schwanger ist oder einen Kinderwunsch hat. Auf einmal laufen überall Schwangere rum. Wo der vermeintliche Patient auch geht und steht, überall sind Fußfehlstellungen und super tolle Hilfsmittel, die ihm helfen oder Ammenmärchen, die das Schlimmste prophezeien. Der Scheißalgorithmus auf dem Handy, Laptop oder Tablet versetzt einem dann nur noch den Todesstoß. Bis es sich festgesetzt hat, dass diese Fußfehlstellung für alles verantwortlich sein könnte und der Patient nichts dagegen tun kann. Eine Fußfehlstellung kann also zu einigem missbraucht werden. Nicht nur, dass es zu wenig öffentlich zugängliche Wissenschaft dazu gibt oder zu viele Leute von diesem System profitieren, sodass man sich die Wissenschaft vielleicht auch einfach nicht ansieht. Die Behandlung und die Diagnostik ist zu einfach. Und zwar viel zu einfach und zu schnell. Es werden zu schnell Einlagen verschrieben und jeder Arzt empfiehlt eine andere. Ich kenne Patienten, die haben 8 bis 10 unterschiedliche Einlagen. Es wird viel zu schnell operiert. Nichts mit Leitlinien, sowas wie ein halbes Jahr zur Physiotherapie und dann gucken wir, ob noch operiert werden muss. Die Chirurgen, die das tun, sind tatsächlich immer noch Exoten. Und auch bei einer OP sind es wieder die Knochen, die in die richtige Form gebracht werden, ohne dass sich das Spannungsverhältnis der Muskulatur verändert. Wenn Schienen verschrieben werden, dann weiß der Patient meistens nicht, wie man sie effektiv einsetzt. Und wenn der Patient dann tatsächlich bei einem Physio ankommt, dann massiert er etwas an dem Fuß rum, zeigt ihm, wie man über einen Igelball oder einen Tennisball rollt und empfiehlt ihm Sport mit Turnschuhen. Oder macht selbst Sport und Übungen mit dem Patienten in Turnschuhen. Der Versorgungszustand der Fußfehlstellung ist desolat. Die meisten großen Physiofortbildungen enden am oberen Sprunggelenk. Sämtliche Krankengymnastik am Gerät, Trainingstherapie oder andere aktive Therapieformen finden in Schuhen statt. Und es gibt keine speziellen Kraftübungen für die Füße. Als ob sie nicht existieren, obwohl die Physio- und Sportwissenschaft-Welt voll ist mit biomechanischen Erklärungsmodellen, an denen der Fuß beteiligt ist. So ein bisschen wie, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Als ob der Fuß kein aktives Mitglied unseres Körpers ist. Er ist in der Theorie für alles verantwortlich und tut in der Praxis nichts. Um also Fußfehlstellungen nachhaltig und effektiv zu behandeln, müsste der Arzt und der Therapeut zurückdenken. Also zurück zu der Entstehung. Wie konnte es dazu kommen? Nicht vor, wie es uns sonst in sämtlichen Lebensbereichen eingebläut wird. Lasst die Vergangenheit vergangen sein, konzentriert euch auf die Zukunft. Das ist hier überhaupt nicht hilfreich. In die Zukunft zu denken, schürt im Fußfehlstellungsbereich nur schlechte Nocebos, ohne jeglichen Beleg dafür. Zum Beispiel die Schlussfolgerung, dass eine Fußfehlstellung irgendwann zu Schmerzen führt. Rein aus biomechanischer Sicht macht das wiederum Sinn. Jedoch beachten wir dabei nur die Biomechanik. Und ich werde nicht müde, es zu wiederholen und zu betonen. Wir sind als lebender Organismus nicht nur Biomechanik. Schmerz ist keine logische Schlussfolgerung von einer Fußfehlstellung. Das ist das weit verbreitetste Nocebo in der Fußtherapiewelt. Ich wiederhole es nochmal. Schmerz ist keine logische Schlussfolgerung einer Fußfehlstellung. Genauso wie die Vermutung, dass Kniebeschwerden oder Rückenschmerzen von einer Fußfehlstellung kommen können. Bis jetzt fehlen jegliche wissenschaftliche Belege dafür. Wir dürfen uns diesem vereinfachten Gedankenmodell nicht hingeben. Denn sie bedenken, wie gesagt, nur die Biomechanik ohne das körperliche Talent der Kompensation. Ja, unser Körper kann wahnsinnig gut kompensieren und ausgleichen. Wie lange er das kann, wissen wir nicht. Aber das kann sein, dass es bis zu dem Rest des Lebens geht. Somit kann es natürlich sein, dass jemand mit einer Fußfehlstellung nie ein Beschwerdebild entwickelt. Das kann nicht nur so sein, sondern das ist auch ganz häufig so. Aber auch da, sorry, der Knackpunkt liegt nicht in der Fußfehlstellung, sondern an der oft zu schwachen Muskulatur und dem fehlenden sensorischen Reizen aus der Fußsohle, die übrigens Einfluss auf die Muskulatur hat. Ihr merkt schon, es gibt zu dem Thema Fußfehlstellung so einiges zu sagen. Das wird wohl eine Fußfehlstellungsserie in diesem Podcast. Anders werde ich die ganzen Themen nicht durchbekommen. Wir haben jetzt aber schon mal die wirkliche Diagnose der Fußfehlstellung benannt. Eine sensorische Reizarmut und eine hypotone Muskulatur. Ich habe jetzt aber noch nicht darüber gesprochen, wie es dazu kommt. Wir werden ja auf jeden Fall der absolute Großteil unserer Bevölkerung nicht mit einer zu schwachen Muskulatur geboren. Und dann ist noch die große Frage offen, welche Therapie ist denn nachhaltig und wirksam bei einer Fußfehlstellung? Und muss eine Fußfehlstellung therapiert werden? Und ab wann und wie und überhaupt? Also wie gesagt, es liegt noch einiges vor uns. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara.